Ich dachte so, irgendwann gibt's Ärger. Wenn der Sergei Lochthofen Sachen ablässt, die den Menschen nicht gefallen, dann gibt's Ärger, Shitstorm. Aber das ist aus dem Grund ist, dass ich ihm angeblich das Wort abschneide und ihm die nicht genügend Redezeit einräume. Das hätte ich nicht gedacht. Da gab's echt Beschwerden. Ich grüße Sie, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie. Wo ist unsere Musik geblieben? Sagen Sie. Sie haben einfach den Montag nicht richtig eröffnet.
Ach, weil
es
ich noch
geht doch schon wieder los, Herr Rose.
Ja.
Sie bringen mich in Verwirrung.
Ja, es ist ein bisschen...
Machen wir schon die Papas. Ich sag's Ihnen nochmal, wie der Titel war. Mandy
ist da. Es ist eine Mischung aus Angst, Respekt und auch Aufgeregtheit, weil wirklich ich von mehreren Leuten die Frage bekommen haben, warum hätte ich Ihnen das Wort abgeschnitten und warum lasse ich Sie nicht ausreden? Und
Ich rehabilitiere Sie in jeder Hinsicht. Sie sind ein sehr angenehmer, netter Gesprächspartner. In anderen Sendern ist es ganz anders. Ich habe gerade mit MDR Kultur geredet, also über die russische Wahl. Da haben wir China gar nicht erwähnt, weil es einfach da gar nicht dazugekommen ist. Da habe ich dann hinterher, nachdem ich schon abmoderiert worden bin, gesagt, wir müssen jetzt noch ein Thema erwähnen. Und dann haben wir uns da mal ganz kurz unterhalten. Also auch, dass man mit zweierlei Maß misst. In China ist ja tatsächlich was Entscheidendes passiert. Bei Putin ist ja im Prinzip das so gelaufen, wie man es erahnen musste. Ja. Aber in China hat sich der Mensch die Verfassung ändern lassen und ist jetzt auf Lebenszeiten wie Mao im Prinzip weiterhin an der Macht. Und alle tun im Westen so, als sei eine Petitesse. Da gibt es keine Sondersendung, da gibt es nicht den Aufruf, vielleicht China zu boykottieren. Alles Unsinn, da benehmen wir uns devot. Ich will nur einfach zeigen, wie unterschiedlich wir auch selbst in unseren Maßstäben sind, der Westen gegenüber, falls es den Westen überhaupt noch so gibt, gegenüber den Potentaten in dieser Welt.
Hat das was mit den Erwartungen zu tun, dass es die Hoffnung gibt, dass dieses russische Reich zu einer tatsächlichen Republik wird und zu einer Demokratie, dass man bei China nicht die Hoffnung aufgegeben hat, aber das noch in weiter Ferne liegt, oder weil einem die Russen näher sind, oder ist das alte Feindbild, der Russe kommt irgendwann?
Das wird jetzt gerade aufgebaut. Die Amerikaner arbeiten sehr hart daran. Sie können höchstwahrscheinlich nicht ohne Feindbild. Die Amerikaner inszenieren ja jetzt gerade eine neue Runde des Wettrüstens, die die Welt unsicherer macht natürlich. Die Russen machen es aber gerne mit, weil in diesen großen Ländern der Nationalismus, der meistens Patriotismus genannt, bei uns im Übrigen auch so, also das heißt, man verkleistert ein bisschen auch das Ganze, dass der eine große Rolle spielt in der Machtstruktur. Und in Russland ist es natürlich so, das liegt hier in Europa, wir sind nach wie vor mit Russland eng verbunden. Und es ist ja auch logisch, wenn wir vernünftige Verhältnisse mit Russland hätten. Aber das wird nicht passieren. Wir können froh sein, wenn in den nächsten 5-6 Jahren die Dinge nicht viel schlechter werden. Und vieles deutet darauf hin, es wird schlechter.
Es heißt doch aber im Umkehrschluss, dass es gut ist, wenn man die Erwartungen an die Nachbarn, an die möglichen Freunde höher hängt und sagt, wir haben höhere Erwartungen an Russland als an China, weil es viel weiter weg ist.
Ich würde mich ja freuen, wenn das so ein positiver Ansatz wäre. Ich glaube einfach nur, in Bezug auf China ist man inzwischen so unterwürfig und so, sag ich mal, klein, dass man Angst hat natürlich bei diesen Milliardenaufträgen, die dort vergeben, dass man bei dem kleinsten Röspeln hier, also kleinste Kritik an Xi und den ganzen Clique, die da oben dran sitzt, dass man sofort ausgespart wird und natürlich auf diese Art und Weise die Wirtschaft einen auf dem Pelz rückt. Das heißt, wir sind nicht mehr frei handelnd an dieser Stelle. Das ist das Problem in Bezug auf Amerika genauso. Dieser ganze Unsinn, der dort passiert, also nicht nur die Personalentwicklung, sondern der Handelskrieg, der da angezettelt wird. Wir stehen ein bisschen davor und, sag ich mal, ducken uns weg, und da ist Russland vielleicht ein schöner Fall, wo man ein bisschen uns aufspielen können. Die Analysen sind falsch, die Behauptungen sind falsch, aber wir machen es trotzdem, weil wir glauben, in Russland das machen zu können. Das ist traurig, aber es ist so.
Was ist denn falsch an den Analysen?
Na, zum Beispiel, dass Putin auch ohne die Manipulation, die sicherlich stattgefunden haben, und wir werden ja sehen, wie die Russen damit verfahren, ob sie irgendwie, welche russische Gerichte, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, ernsthaft sich damit beschäftigen. Aber wir sind in der Analyse falsch. Der Putin wäre auch ohne diesen ganzen Kladderadatsch drumherum gewählt worden, weil er die nationalistische Karte spielt, weil er die Krim annektiert und zurückgebracht hat nach Russland, wie sie selber sagen, und das natürlich bei den Leuten viel mehr zählt als Demokratie. Versprechen. Im Übrigen sind wir auch einer Illusion erlegen, dass das wirtschaftliche Prosperität, gute Entwicklung unbedingt mit Demokratie zusammenhängt. China liefert ja den Gegenbeweis. Auch da ist die Hoffnung ja, die werden sich irgendwann demokratisieren. Nein, dem gefällt das schon mal ganz gut, so wie es ist. Die Leute werden zur Höchstleistung angeregt, aber dürfen nicht mitreden. Das ist auch ein Modell, was attraktiv ist in der Welt.
Sie machen mir Angst. Das heißt also, dass der Kapitalismus, das Wirtschaftssystem, die Demokratie und den Rechtsstaat nicht unbedingt braucht, wie man ja in China sieht.
Unter Umständen braucht es gar nicht, weil natürlich dann die eigenen Interessen viel brutaler, viel direkter durchgesetzt werden. Das beruht alles auf dem Gleichen, das heißt eine Verheißung, dass es dir, dem Einzelnen, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser geht. Und wenn das nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, dann kommen solche Länder auch wie China oder Russland ins Wanken. Aber solange das, sagen wir, mehr oder weniger läuft und in Russland der Nationalismus eine große Rolle spielt, wirtschaftlich waren die letzten Jahre nicht gerade erfolgreich. Überhaupt die Zeit der Regentschaft von Putin war ja eine Stagnation, Stabilität ja, das ist auch wichtig für den Westen. Die Leute bleiben wenigstens in Russland, also es gehen nicht alle weg. Das wäre für uns ja auch ein chaotischer Zustand, wenn er auch noch diese Völkerwanderung einsetzen würde. Aber es ist eine Stagnation, man entwickelt sich sehr langsam, ist sehr abhängig von Rohstoffexporten, also wie ein dritte Weltland. Das ist in China anders, die kommen in ihre Rolle zurück, Weltmacht Nummer 1 zu sein wirtschaftlich, da wird Donald Trump nichts dran ändern. Im Gegenteil, er stärkt sie im Augenblick. Die dachten ja, dass sie den pazifischen Raum, den sie so als eigenen Hinterhof verstehen, den Amerikanern abtrotzen müssen, aber die Amerikaner verlassen den jetzt auf offener Bühne, schießen sie selbst ins Knie, also mit diesem Präsidenten. Das heißt also, die Welt ist im Wandel, da müssen sie jetzt keine Angst haben. Wir haben auch schon andere Dinge erlebt, aber sie läuft im Augenblick in die falsche Richtung.
Haben Sie vielleicht noch was Positives für mich? Wenn wir jetzt noch über Afrin reden oder über Skripal, das wird ja alles nicht besser.
Naja, ich würde mal sagen wir, wenn Sie jetzt die letzten Äußerungen von Putin hören dazu, vor der Wahl gab es das nicht, das zeigt ja auch, wenn er gleich sofort was dazu gesagt hat und etwas konzilianteren Ton einschlägt, dass sie sehr wohl natürlich mit diesem Thema gespielt haben und dass sie gehofft haben, dass der Druck aus dem Westen, die schrillen Töne aus London, die ich aber bis zu einem gewissen Grad verstehe, sehen Sie, da sind vielleicht ein paar Milligramm von dem Zeug unterwegs, aber es kann ja sein, da liegen noch mal 10 Liter Kanister in London. Damit kann man die halbe Stadt ausrotten. Das heißt also, es ist auch eine sehr gefährliche Situation, wenn so ein Schritt getan wird, dass es eingesetzt wird, dieses Mittel. Putin sagt jetzt ja, okay, wir wollen mal schauen, ob wir irgendwie helfen können. Wir haben natürlich nichts davon, aber vielleicht können wir so. Das hätte man viel früher machen können. Das hat man nicht gemacht, weil man für die Wahl einfach das genutzt hat. Insofern hat Putin mehr oder weniger bestätigt, dass man sehr wohl davon ausgeht, dass es russische Geheimdienste waren, also Nachläufer des KGB, die da eingeschaltet worden sind. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass Putin selbst irgendwas angewiesen hat. Das braucht er gar nicht in so einer Situation. Genauso wie die Wahlfälschung. Die muss er nicht anweisen. In den Provinzen wird gefälscht, weil man als Gouverneur besser dastehen will als der Nachbarn.
Das kennen wir irgendwoher.
Ja, das ist alles altes sowjetisches Muster, DDR ja auch bekannt. Also insofern dürfte es den Zuhörern hier den meisten ja auch durchaus zugänglich sein. Putin wollte unbedingt eine Wahlbeteiligung über 70%, das hat er nicht erreicht. Das heißt aber nicht, dass der Nawalny, der zum Boykott aufgerufen hat, irgendwas zu bedeuten hat. Das ist auch eine Illusion des Westens, dass da jemand als großer Oppositionsführer dasteht. Er ist größer dadurch, dass ihn Putin nicht reinlässt.
Die Kurden, die erinnern mich auch an ein Volk, was keine richtige Heimstatt hat. Denen wird übel mitgespielt, den Kurden, egal in welchem Land.
Ja, das ist eine historische Geschichte. Die Briten, als sie das alles zugeschnitten haben, haben sie die Kurden auf mehrere Länder verteilt. Die reichen ja bis nach Armenien hoch. War ja selbst, glaube ich, eine autonome Republik zu Sowjetzeiten da oben, eine kleine. Ich will sagen, es ist auch brutal, was da passiert. Das zeigt auch, wie wir mit zwei und dreierlei Maß die Welt messen. Das heißt, Erdogan ist ein im Prinzip autoritärer Mann, der genauso wie Putin im Nachbarland Krieg führt. Es ist ein Partner in der NATO, es ist ein Partner des Westens und alle treten auf der Stelle herum und sagen, naja, es ist nicht schön, aber wir müssen halt damit leben. So. Das heißt also, während man bei anderen Boykott aufruft, im Prinzip wäre die Konsequenz, wir boykottieren türkische Waren, wir lassen keine Flugzeuge hier hinherfliegen oder irgendetwas, also ein richtiges sichtbares Zeichen gegen den Völkermord, der da betrieben wird. Aber wir machen das nicht, weil wir, wie gesagt, auch in der Politik mit zweierlei Maß messen. Und was sollen eigentlich unsere Partner in der Welt, die ja gegen den Terrorismus kämpfen, eigentlich daraus für Schlussfolgerungen ziehen? Im entscheidenden Augenblick lässt einen der Westen hängen, denn das sind ja amerikanische Verbündete und Westverbündete gewesen, die Kurden an dieser Stelle. Und niemand interessiert jetzt, was mit ihnen passiert. Also es ist brutal Politik an dieser Stelle und unwürdig.
Ach, da kann man froh sein, dass man in dem friedlichen Thüringen lebt, oder?
Naja, so fröhlich nicht. Wir haben ja auch irgendwelche Wirkstoffe gefunden, die Sprengstoff sammelt, nur zumindest die Ausgangsmittel. Das ist natürlich für die Linke jetzt sehr peinlich, weil das irgendwo diese Truppen da in Oderstadt oder wo das war, an die Antifa andocken, die ja letztlich zwar immer wieder mal auch Ramelow zusetzt, weil er ihnen zu pragmatisch sind, aber letztlich irgendwo mit, sagen wir, im Auge behalten wird. Also es gibt immer ein paar, auch bei uns, die bereit sind, zur allgemeinen Verwirrung noch etwas beizutragen, sodass das kleine Thüringen auch mal eine kleine Geschichte hat.
Ich hoffe, wir haben nicht zur Verwirrung, sondern eher zu irgendwas angeregt. Das wäre die Hoffnung. Herr Lochthof, haben wir was vergessen?
Ach, ich sag mal, wenn wir jetzt noch Donald mal erwähnen würden, was der die letzte Woche gemacht hat. Im Übrigen haben wir eine Kanzlerin vereidigt die letzte Woche. Dass wir das schon nach 3 Tagen nicht mehr so richtig erinnern, finde ich ja bemerkenswert. Das ist der selige Zustand in Deutschland, den die Deutschen und vor allem die Ostdeutschen nicht verstehen. Offensichtlich doch nicht klug genug dafür. Wir leben auf einer Insel der Glückseligen und sollten alles daran setzen, dass es so bleibt. Aber wie Sie wissen, wenn es zu bunt geht und zu schön wird, geht der Esel aufs Eis. Und der Osten ist da vorne dran. Das ist nun mal so. Und da können wir beide noch viel reden. Ich glaube, unsere meisten Zuhörer müssen wir gar nicht überzeugen. Die sind auch irgendwo, wenn sie bei Ihnen einschalten, ja auch ähnlicher Auffassung. Aber es ist schon bitter und traurig, wenn man das so sieht, was in Sachsen, was auch in Teilen Thüringens passiert.
Mit diesem wunderbaren Sprachbild entlasse ich Sie in die Woche.
Ich lasse Sie optimistisch zurück. Wenn Sie bei Eisenach nicht über die Autobahn nach Hessen fahren, sondern über die Dörfer, dann ist das so, dass Sie manchmal gar nicht mehr wissen, sind Sie jetzt noch im Westen oder im Osten, weil landschaftlich, aber auch architektonisch und in der Entwicklung, wie man die Dörfer entwickelt hat, also da Hessen und Thüringen in vielerlei Hinsicht ineinander übergehen. Das ist im Übrigen in Ostsachsen auch so. Wenn man da aus Ostsachsen rüberwechselt nach Polen, sind die Dörfer auch genauso.
Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Alles klar, tschüss.